Deutschlandfunk, Andruck.
Wer heute Prognosen anstellt, wie der russische Angriffskrieg auf die Ukraine ausgehen und welche Veränderungen er in Russland selbst bringen könnte, der versucht auch, Parallelen in der Vergangenheit zu entdecken. Fast 30 Kriege, genau 27, hat Russland seit dem 18. Jahrhundert geführt. Mit unterschiedlichem Erfolg, aber immer mit dem Ziel, das eigene Territorium zu erweitern oder zumindest seinen Einflussbereich. Nicht von ungefähr wurde Russland so zum flächenmäßig größten Land der Welt. Seinen verlorenen Kriegen hat die Zeitschrift Osteuropa nun ein ganzes Themenheft gewidmet. Sabine Adler.
Die aktuellen Aufsätze greifen auf, was längst geschlagene Schlachten heute noch erzählen, was sich von ihnen auf den Krieg gegen die Ukraine übertragen lässt und vielleicht überhaupt typisch ist für russische Feldzüge. Die beiden Herausgeber Manfred Sapper und Volker Weichsel nennen da zum Beispiel die russische Selbstüberschätzung.
Die Hybris der imperialen Eliten, ganz gleich, ob sie zaristischer, bolschewistischer oder putinistischer Couleur sind, zieht sich als roter Faden durch die Geschichte dieser Kriege.
Warum der Fokus auf den Niederlagen liegt, wird nicht erklärt. Vielleicht, weil der erhoffte Ausgang des jetzigen Krieges antizipiert wird? Oder weil sie sich im 20. Jahrhundert häuften, 1905 gegen Japan, 1918 im Ersten Weltkrieg, 1921 im Polnisch-Sowjetischen Krieg, beinahe gegen Finnland 1940, im Afghanistan-Krieg 1989, im Ersten Tschetschenienkrieg 1996. Alle werden jeweils einzeln betrachtet mit Gründen, Zielen und Folgen. Dort, wo die entscheidenden Erkenntnisse klar formuliert sind, verzeiht man die mitunter zu akribischen, aber wenig erklärenden Schilderungen gern. Drei Kriege, in denen Russland unterlag, stechen hervor, weil sie immense Auswirkungen auf die innenpolitische Entwicklung hatten. Da wäre zunächst der Krimkrieg von 1853 bis 1856, der dem heutigen schon vom Namen her am nächsten zu sein scheint und eine Modernisierung Russlands einleitete. Die russische Niederlage im Ersten Weltkrieg wirkte sich außerdem geradezu systemverändernd aus, weil ihr die Oktoberrevolution unmittelbar folgte. Der verlorene Afghanistan-Krieg von 1979 bis 1989 brachte dann abermals eine Wende. Ihm folgte der Zusammenbruch der Sowjetunion und damit das Ende des Kommunismus. Die größten Ähnlichkeiten mit dem derzeitigen Krieg schreibt der russische Osteuropa-Historiker Leonid Lux dem Krimkrieg zu, obwohl es bei ihm nicht darum gegangen sei, wem die Halbinsel gehören sollte, dem Zaren, den Krimtataren oder dem Osmanischen Reich.
Aufgrund der immer aggressiveren Politik Russlands gegenüber dem Osmanischen Reich spitzte sich der russisch-türkische Konflikt bedrohlich zu. Anfang Juli 1853 besetzte die russische Armee die Donaufürstentümer Moldau und Walachei, die sich formal unter türkischer Herrschaft befanden. Dieser aggressive Akt empörte die europäische Öffentlichkeit, deren Einfluss auf die Politik der Westmächte vom Zaren unterschätzt worden war.
Ebenfalls unterschätzt habe Russland auch die Geschlossenheit des Westens, mit der er auf die russische Aggression reagiert hätte. Um Russland nachhaltig im Inneren zu schwächen, wurde der Krieg auf russisches Gebiet getragen, in diesem Fall nach Sewastopol und damit auf die Krim. Während der Friedensverhandlungen starb Zar Nikolai I. Sein Sohn Alexander II. Erkannte, dass die Niederlage auch an Russlands technischer und politischer Rückständigkeit lag. Deswegen schaffte er danach die Leibeigenschaft ab, schuf unabhängige Gerichte und lockerte die Zensur. Am repressiven Kurs gegenüber den Nationalitäten im Zarenreich hätte er aber festgehalten und sogar noch das Verbot erlassen, ukrainische Schulkinder auf Ukrainisch zu unterrichten. Der Historiker Dietrich Beirau, ehemaliger Direktor des Instituts für osteuropäische Geschichte und Landeskunde der Universität Tübingen, hingegen richtet seinen Fokus auf den Ersten Weltkrieg, der für ihn im russischen historischen Gedächtnis so gut wie keine Spuren hinterlassen habe, obwohl nach dem russischen Misserfolg das Zarenreich zusammengebrochen sei. Beirau erklärt als Grund dafür den Umgang der Bolschewiki mit der Niederlage, die sich die Kommunisten nicht zu eigen machten.
Sie kennzeichneten den Krieg als imperialistisch, negierten seinen patriotischen Charakter und wollten mit all seinen Zielen nichts mehr zu tun haben. An die Stelle der Kriege zwischen den Völkern würde der internationale Bürgerkrieg der Klassen folgen. So die Erwartung von Lenin und seiner Gefolgschaft.
Beirau zeigt, wie die kommunistischen Führer nicht müde wurden, ihren neuen Staat als antiimperialistisch auszugeben, in ihren Eroberungslüsten aber den Zaren in nichts nachstanden. Der Historiker Michael Jonas von der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg geht in seinem Beitrag »Eisige Hölle« auf den sowjetisch-finnischen Krieg 1939-40 ein und stellt die Parallelen im Handeln der sowjetischen Kommunisten mit den deutschen Nationalsozialisten heraus. Kurz nach dem Abschluss des Hitler-Stalin-Paktes 1939 war die Rote Armee im Osten Polens einmarschiert, das zuvor von Nazi-Deutschland vom Westen her überfallen worden war. Am 30. November 1939 startete die sowjetische Invasion in Finnland.
Die Vorstellung vom Blitzkrieg übernahm die Sowjetführung von der NS-Propaganda. Auch der unmittelbare Kriegsanlass war vom fingierten Angriff auf den Sender Gleiwitz inspiriert, mit dem Nazi-Deutschland am 1. September 1939 seinen Überfall auf Polen als Verteidigungshandlung zu rechtfertigen versuchte.
Die Rote Armee reagierte demnach auf einen angeblichen Artilleriebeschuss von finnischer Seite. Bemerkenswert an diesem sowjetisch-finnischen Krieg war, so Jonas, zweierlei: die Chuzpe Stalins, den Krieg mit einer Lüge wie Hitler zu beginnen, und auf finnischer Seite, nach dem Krieg gegen die Sowjetunion, die Allianz mit Hitler.
Viele Finnen teilten zumindest in der Frühphase des Unternehmens Barbarossa auch das Ziel, die UdSSR zu zerschlagen und damit die Gefahr aus dem Osten endgültig zu beseitigen.
Putin hat die finnischen Ängste vor dem Nachbarn Russland erneut geweckt. Den sowjetischen Krieg gegen Finnland auszuwählen, hätte helfen können, die heutigen Beziehungen der europäischen Partner zu Russland besser zu verstehen. Doch der Autor bleibt, wie einige andere auch, auf halber Strecke stehen. Es fehlen deutliche Einordnungen, welchen Einfluss die geschilderten historischen Ereignisse auf das heutige Umfeld des Krieges gegen die Ukraine haben, der schließlich der Anlass für diesen umfassenden Blick in die Geschichte ist. Der frühere Russland-Korrespondent Ulrich Schmid arbeitet diesen Zusammenhang weit besser heraus. Er thematisiert den Afghanistan-Krieg, dessen Ende den Zerfall der Sowjetunion einläutete. Der Schweizer Journalist beschreibt, wie sich die russische Sicht auf die schmachvolle Niederlage unter Präsident Putin gewandelt hat, was die Relevanz dieses vergangenen Krieges heute sehr gut veranschaulicht.
Putin hat die Geschichte resolut umgeschrieben. Von militärischem Versagen oder gar Verrat war schon kurz nach seinem Amtsantritt kaum noch die Rede. Der Krieg mutierte in Putins neuer Erzählung zum ersten großen Kampf gegen islamistischen Extremismus.
Der Autor verweist zudem auf die Ironie der Geschichte, dass nämlich die geächteten Afghanistan-Veteranen von damals heute zu Putins Kriegsbefürwortern zählen. Das Osteuropa-Heft zu Russlands verlorenen Kriegen ist ein exzellenter Fundort für Fakten, deren Fülle aber mitunter zu Lasten der Verständlichkeit geht und deren Bezug zu heute leider nicht immer herausgearbeitet wurde.
Sabine Adler las für Andruck das Themenheft Russlands verlorene Kriege. Historische Niederlagen eines Imperiums. Der Zeitschrift Osteuropa. Herausgeber Manfred Sapper und Volker Weichsel. Es ist im Berliner Wissenschaftsverlag erschienen. 281 Seiten, 24 Euro.